Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Man mag es kaum glauben, aber die Woche ist schon wieder rum. Was heißt, wir haben Tennisproletenzeit oder ihr habt auch Tennisproletenzeit. Und ihr kriegt heute ein Duo aus mir, logischerweise, und aus Tobi. Hallo Tobi.
Hi Henrike. Doppeltes H wie Hansestadt Hamburg.
Ja, Hansestadt Hamburg, da bist du. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Und bevor wir das machen, weil das ist ja quasi schon die Gegenwart, müssen wir nochmal das tun, was man sonst ja nicht machen soll, nämlich in die Vergangenheit schauen und einmal über Wimbledon sprechen. Denn in Wimbledon gab es so zwei kleine Finals, so letztes Wochenende, und haben Champions gekürt, und zwar bei den Damen Barbora Krejcikova und bei den Herren Carlos Alcaraz. So, deine zwei Cent dazu. Hast du damit gerechnet? Wie fandest du das? Hat dir das gefallen? Getippt hat es keiner.
Also jetzt mal das Wichtigste voraus. Ich habe auf Alcaraz getippt, nachzuhören in unserer großen Wimbledon-Vorschau.
Das stimmt. Und, aber im Tippspiel konntest du nicht mehr.
Konnte ich nicht, weil ich vorher schon, auf wen hatte ich eigentlich getippt, der rausgeflogen ist. Das war wieder sowas. Ah ja, wenn man wieder schlauer sein will. Wenn man meint, bei unserem Tippspiel mitmachen zu müssen und zu wollen, was immer gut ist. Aber wenn man dann meint, besonders schlau zu sein, dann ist es schon mal falsch. Ich habe auf Max Purcell getippt, weil ich dachte, okay, so Australier und Rasen und Aufschlag und müsste doch, habe aber nicht beachtet, dass er gegen den Finder, nicht Rusovori, sondern gegen den anderen Otto da gespielt
Virtanen.
Hat. Ja, Virtanen. Alles scheiße, aber darum soll es gar nicht gehen. Also ich habe Alcaraz richtig getippt, das war das Wichtigste, aber bevor ich das würdige, es ist ja vollkommen crazy, es ist noch nicht mal eine Woche her, dass Wimbledon vorbei ist, und man merkt einfach, wie schnelllebig und von News und nochmal hier eine Neuigkeit und Katastrophen die Welt geprägt ist. Kaum war Wimbledon zu Ende, hat die ganze Welt natürlich, ich verstehe das ja auch nur noch über das EM-Finale gesprochen und hat sich das angeguckt, und trotzdem überlagerte natürlich alles die Vorkommnisse da in den USA, und insofern habe ich das Gefühl, dass eigentlich ab Montagmorgen in Deutschland keiner mehr über Sport gesprochen hat, und eben auch Wimbledon irgendwie so ein bisschen runtergefallen ist. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn wir hier nochmal 5 Minuten drauf verwenden, denn das, was da passiert ist, war natürlich schon bahnbrechend. Ich habe mal richtig getippt. Nein, also auf der Herrenseite der Sieg von Carlos Alcaraz, der, wie ich finde, mehr war als nur ein Sieg. Da waren ja 2, 3 Storys drin. Vielleicht eins, was ich doch sehr bemerkenswert fand, war der Reifeprozess, durch den Carlos Alcaraz durchgeht und durchgegangen ist im letzten Jahr. Denn ich wage mal zu behaupten, diese 3 Matchbälle bei 5-4, 40-0 so zu verbaseln, ja eigentlich fast schon leichtfertig herzugeben, und dann in dem Tiebreak stehen zu bleiben, ja, und standfest zu bleiben und eben nicht umzufallen und in den 4. Satz zu müssen. Ich wage mal zu behaupten, das hätte er vor einem Jahr noch nicht geschafft, und heutzutage viele andere wären da dran, vielleicht sogar zerbrochen und hätten dann in den 5. müssen. Das fand ich erstmal bemerkenswert.
Ja, aber ich finde es vor allen Dingen auch bemerkenswert über das ganze Turnier. Er ist da ja nicht durchgeflogen. Also nee, das Finale, wenn man
gesteigert, oder?
Also wenn man das Finale vom Score her mit 6-2, 6-2, 7-6 gegen Djokovic nimmt, dann kann das ja als sehr leicht aussehen. Und die ersten 2 Sätze war das auch so. Also da ist der ja über den drüber gebügelt. Gut, da hat Djokovic auch viel unterstützt, aber ne, das muss man auch mal hinkriegen. Aber er hatte ja im ganzen Turnier durchaus auch seine schweren Matches, hat immer wieder Sätze abgegeben und hat selber auch gesagt, dass er da vor allen Dingen mental durchgekommen ist. Und ich finde, das hat man gemerkt. Man hat gemerkt, dass er gerade im Finale das gemacht hat, was Djokovic sonst mit anderen macht, nämlich sie im Kopf zu besiegen. Und nicht nur auf dem Feld oder am Court, sondern vor allen Dingen auch mental. Und das war schon beeindruckend zu sehen.
Ja, und eine kritische Anmerkung, weil du hast es gerade auch in einem Nebensatz gesagt und mir fällt das immer wieder auf im Tennis. Das kann man so bei einem normalen Match oder meinetwegen einem Zweit- oder Drittrundenbegegnung sagen, aber gerade wenn es das Finale ist und dann der strahlende Sieger dasteht, du sagtest, naja, und Djokovic hat da auch unterstützt. Im Tennis fällt mir das so häufig auf, dass wir, ich weiß, dass du das jetzt, du persönlich das nicht wolltest, ja, aber dass durch diese Art des Wordings wir immer so ein klein bisschen Glanz wegnehmen, ja, von der eigentlich grandiosen Leistung, die jemand gebracht hat. Und da geht es mir jetzt an dieser Stelle gar nicht um das Ding Alcaraz versus Djokovic, weil ich eher für Alcaraz war oder so. Ich finde, genauso als Djokovic war das bei den Australian Open oder sowas, mal Nadal weggebügelt hat im Finale. Da finde ich, the winner takes it all und dem gebührt jeglicher Respekt und dann verbietet sich es irgendwie zu sagen, naja, der andere hatte nicht seinen besten Tag oder sowas. Um drauf zurückzukommen, das fand ich nämlich genauso großartig, das muss man ihm eben auch lassen. Djokovic in der Niederlage ist keiner, der dann beim Interview oder auf dem Platz bei der Sieger- bzw. zweiten Ansprache irgendwie ein Wort drüber verliert, dass sein Knie gezwickt hätte oder dass er heute nicht seinen besten Tag erwischt hatte, sondern er hat ihn einfach strahlen lassen. Und das fand ich wirklich, um jetzt auf dich zurückzukommen, eine ganz, ganz tolle Steigerung über das gesamte Turnier bei Alcaraz und dass er dann so auf den Thron, erneut auf den Thron gehoben wurde und dass er auch von Djokovic unterstützt wurde. Das fand ich sportlich richtig klasse.
Ja, Djokovic ist aber auch immer ein guter Verlierer.
Ist er, ja,
Also
ist
ich
er.
kann mich an keine Situation
Ja.
erinnern, wo ich mal das Gefühl hatte, jetzt ist er da irgendwie unehrlich oder unfair, egal was er dann vielleicht denkt oder nicht. Ich finde, er ist wirklich immer ein sehr, sehr fairer, ein sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Verlierer, der das auch, glaube ich, die Situation immer richtig einschätzen kann. Und zu deiner Anmerkung bezüglich dessen, dass man quasi das nicht, den Glanz nicht wegnehmen soll. Ich weiß, was du meinst. Für mich ist nur immer wichtig, ich finde immer, in Matches sind immer zwei Personen, ne? Und es gehören immer zwei Seiten dazu. Und das soll gar nicht Carlos Alcaraz das wegnehmen, weil wir erleben es ja so häufig im Tennis, dass jemand, der klar besser ist, sich den Sieg aber trotzdem nicht nehmen kann. Ne? Es gehört sehr, sehr viel Leistung dazu, mit einem schlechten Gegner umzugehen, weil ich finde das oft schwieriger, als wenn du jemanden hast, der dir richtig Druck gibt, weil das ist etwas, wogegen du anarbeiten kannst. Aber mit jemandem umzugehen, der offensichtlich nicht sein Bestes spielt und da dann wirklich immer wieder reinzudrücken, und das hat Alcaraz die ersten beiden Sätze ja gemacht. Der hat Djokovic genau da getroffen, wo es den an dem Tag wehtat. Und das muss man auch können. Und ich finde, das ist oft auch die größere Leistung, mit jemandem umzugehen, der eben nicht gut ist oder auch verletzt. Das merkt man ja auch immer wieder. Ist jemand klar eingeschränkt, musst du ja eigentlich genau das machen, was dann nicht mehr geht. Und viele machen das ja nicht.
Ja, ist
Aber
definitiv.
anyways, Carlos Alcaraz hat sich das absolut verdient und ich glaube, Djokovic hat es auch selber gesagt, dass er momentan in der Liga nicht mitspielt. Das muss man ganz klar so sagen.
Und da wäre meine Frage, momentan, oder muss man sagen, dass er in dieser Liga nicht mehr mitspielt? Also diese
Ich weiß, was du
berühmte
meinst, ja.
Staffelstabübergabe haben wir hier schon 8-mal zelebriert. An anderer Stelle diese Woche wurde es auch nochmal gesagt, dass das jetzt sozusagen endgültig die Übergabe war. Ich gehe da mit. Also das heißt nicht, dass Djokovic nicht doch nochmal irgendwo einen Grand Slam zufällig, Fragezeichen, gewinnen kann. Aber ich finde, das war jetzt wirklich so eine Zäsur. Naja, die beiden, Sinner und Alcaraz, sind angekommen und im Moment schaffen sie es, selbst einen Djokovic hinter sich zu lassen, denn es sei daran erinnert, auch bei den Australian Open war im Halbfinale für Djokovic gegen Sinner Schluss. Ja? Und da hatte er keine Verletzung.
Ja, also ich denke, in der Kontinuität kann man da inzwischen mitgehen. Also ich fand das am Anfang des Jahres noch schwer zu beurteilen, weil man eben nie weiß, wie hält sowas an? Ist das wirklich jetzt mal so ein Moment? Muss man da erst reinkommen? Aber wenn man sich das jetzt so über die ersten 7, bald 8 Monate dann anschaut, muss man schon sagen, dass Djokovic ordentlich an Glanz eingebüßt hat. Und ich auch das Gefühl habe, dass er das, was er bis jetzt neben seinen spielerischen Fähigkeiten immer noch am besten kann, nämlich jemanden im Kopf zu schlagen, dass ihm das so ein bisschen verloren geht. Es kann natürlich sein, dass er sich jetzt wirklich mit allem, was er hat, auf Olympia konzentriert, weil das ist das, was ihm noch so fehlt. Aber so richtig Vertrauen habe ich ehrlich gesagt nicht in ihn. Und es fällt schon auf. Und ich stimme dir zu. Ich glaube, das wird tendenziell auch so bleiben. Nicht, dass der noch mal eine Hochphase, nicht noch mal eine Hochphase kriegen kann. Aber mir fällt es momentan schwer zu glauben, dass er noch mal in diese überbordende Dominanz zurückkommt.
Naja, er ist natürlich das, was er heute ist, aufgrund seiner Entschiedenheit, Determination, ja, seiner Entschlossenheit, genau, die Dinge, die er sich vornimmt, auch zu erreichen. Und ich denke, es sind eben noch zwei Dinge, die er vor Augen hat. Das olympisches Gold. Und es ist dieser 25. Titel, ja, um auch wirklich nicht mehr in einem Atemzug mit Margaret Court genannt zu werden, sondern eben alleiniger Tennisspieler, Tennisspielerin, Querstrich, zu sein, der es geschafft hat, 25 Grand Slams zu gewinnen. Das sind so die beiden Zahlen oder Titel, die er noch haben will, weil er gerne in jedem Ranking vorne sein möchte. Ich glaube, dass er das motivational durchaus noch schaffen kann, wenn das seine Ziele sind. Aber es kommt dann eben jetzt dann halt doch die Physis dazu. So gut der austrainiert ist und sich um seinen Körper gekümmert hat, am Ende ist alles relativ. Und Carlos Alcaraz ist halt 16 Jahre jünger und Jannik Sinner auch. Ja. Und ich meine, das ist halt wie wenn du ein Top-Tennisspieler in deinem Verein bist. Irgendwann merkst du es, dass du mit 55 dann halt doch nicht mehr den 40-Jährigen schlagen kannst. Auch wenn du gut Tennis spielen kannst. Und warum soll das nicht für die auch gelten? Ja, dass eben dieser Altersunterschied und vor allen Dingen jetzt dieser Eintritt eben in den Tennis-Vorruhestandsalter, möchte ich mal sagen, bei Djokovic versus den Anfang 20-Jährigen, die sind ja noch gar nicht beim Peak. Ja? Wann peakt ein Spieler heutzutage? Ich würde sagen, mit 27, 28 bist du auf der Höhe deines Schaffens. Vielleicht zwischen 27 und 30, wenn du ohne Verletzungen geblieben bist. Weil dann schöpfst du aus deiner Physis und aus deiner Psyche, aus deinem Erfahrungsschatz, dass du die und die Situation schon mal durchlebt hast. Ich meine, was für ein Schatz für Carlos Alcaraz. Der wird sich noch häufig daran erinnern: hey, ich stand schon mal hier mit drei Matchbällen und habe ich schon mal vergeben. Aber wie habe ich das damals gemacht?
Ja, und vor allen Dingen das, was du gerade sagst, sie sind nicht nur körperlich an Djokovic rangekommen oder ihm überlegen, ich glaube, sie sind es auch im Kopf, weil ich denke, körperlich waren gerade Jannik Sinner und Carlos Alcaraz früher, aber Sinner inzwischen auch, sind sie schneller rangekommen als im Kopf. Und inzwischen merkst du halt, dass dieses letzte Pfund, die Erfahrung, die Djokovic sonst oder auch andere Topspieler sonst halt noch reinwerfen konnten, dass ihnen das jetzt flöten geht, weil die beiden einfach schon so viel mitgemacht haben, dass die eben sagen können, ach, die Situation hatte ich auch schon mal. Und Das ist, denke ich, so eine Kombination aus beidem, die das letzten Endes ja auslösen wird.
Ja, und dazu kommt einfach, die Entwicklung geht halt immer weiter und immer weiter. Wenn du siehst einfach, wie beispielsweise, nur an einem Beispiel, wie viele der Top-Spieler heute, und nicht nur der Top, sondern sagen wir mal auch der Top 30 Spieler, ja, heute kontinuierlich mit 200 und mehr aufschlagen. Das war ja vor 10 Jahren noch gar nicht der Fall. Da hat man sich immer an Isner und Karlovic ergötzt. Und dann kam da mal ein Federer und ein Djokovic an die 200 ran. Und heute, ey, ich will nicht sagen, es ist egal, wer da steht auf dem Platz, aber die schlagen alle so auf. Und diese Entwicklung, eben die Jungen jetzt durchmachen, die läuft den Alten in Rang ab. Aber ich habe Sorge, dass wir so lange über die Männer reden, dass am Ende der guten Barbora Krejcikova wieder nur eine ehrenvolle Erwähnung hier übrig bleibt.
Nein, da hätte ich jetzt versucht, auch mal
Ja,
elegant überzuleiten,
jetzt habe ich es
denn
brutal gemacht.
ja, brutal ist,
Ja.
manchmal muss man auch einfach das Pflaster abreißen und dann passt
Ja.
das schon. Nee, aber du siehst ja diese physische Entwicklung auch bei den Damen.
So,
Natürlich ist die auf einer
schöne
anderen,
Überleitung, ja.
man sieht, ist natürlich auf einem anderen Level. Das hat einfach mit der Grundvoraussetzung zu tun, dass weibliche Körper nun mal anders sind als männliche Körper. Aber ich finde, du siehst halt, wie die enormen Zugewinne in der physischen Leistungsfähigkeit bei Frauen und dem größeren Wissen über Muskeltraining auch für Frauen, du einfach merkst, dass deren Matches auch anders werden an Dynamik. Nun war jetzt das Wimbledon-Finale zwischen Barbora Krejcikova und Jasmine Paolini vielleicht nicht das absolute Exempel für jetzt harte Power, ne, im Sinne von einer physischen Kraft, aber die beiden haben schon ordentlich Katz und Maus miteinander gespielt und auch das musst du ja aushalten können. Und ja, wie ein Phönix aus der Asche kam dann Barbora Krejcikova um die Ecke und hat Wimbledon gewonnen. Mensch.
Ja, also das war nun wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr überraschend. Oh, das war jetzt schon wieder. Ich eigne mir irgendwann noch diesen Scholz-Sprech an. Sehr, sehr, sehr überraschend. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Das kam wirklich sehr überraschend. Genauso natürlich die Finalteilnahme, die erneute Finalteilnahme von Jasmine Paolini. Aber Tennis ist doch an der Stelle schön, auch immer wieder, was für schöne Geschichten Tennis da schreibt. Ich meine, Barbora Krejcikova ist nun wirklich durch keine einfache Phase mit Verletzungen und Rückschlägen durchgegangen. Und ich fand das nicht nur sportlich überzeugend, sondern dann eben auch in der Nachberichterstattung. Ja, auch, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage menschlich überzeugend, aber das war schon sehr, sehr, ich habe es beiden gegönnt. Das war schon sehr schön anzusehen, wie groß die Freude war, wie groß, wie tief das ihr auch ging. Weiß nicht, wer es von euch dann noch gesehen hat, aber ihre Mentorin war ja über lange, lange Jahre Jana Novotná, die ich glaube, vor 3 Jahren gestorben ist. Und als sie dann vor dieser Siegertafel stand, im Clubhaus, im Vereinsheim in Wimbledon und da ihren Namen sah, dann hat sie da doch noch mal kurz pausieren müssen und ein paar Tränen verdrückt. Und das fand ich schon eine sehr schöne Geschichte. Losgelöst davon finde ich, dass es sportlich natürlich absolut überzeugend war. Denn Jasmine Paolini war ja nun alles andere als einfach zu besiegen in diesem Finale.
Absolut nicht. Auch sie hat wirklich exzellent Gegenwehr geleistet. Also Jana Novotná ist vor 7 Jahren gestorben,
Sieben ist das schon wieder
2017.
her. Ach,
Sieben
du
ist das schon
Schande.
her.
Ei, ei.
Und Jana Novotná verbindet natürlich auch viel mit Wimbledon, weil sie ist ins Wimbledon-Finale gekommen und hat in ihr erstes Finale, glaube ich, war das, und hat dort gegen, ich glaube sogar Steffi Graf
Gegen
verloren.
Steffi Graf und zwar so was von der Klatsche bekommen.
Ja, und Ja, weil sie einen Vorsprung hatte, den sie dann nicht, ich glaube, sie hat 6-7, 6-1, 4-1 geführt und hat trotzdem noch verloren. Und dann wurde sie ja noch von der Herzogin von Kent getröstet, weil sie im Finale so dann bei der Siegerehrung so geweint hat. Und dann hat sie ja später es dann geschafft. Ich glaube, wann war das dann? War
War
das
das
direkt?
97? Also aus
Nee,
dem Kopf würde ich sagen, es
98,
ist 97. Ah, das ist
98.
aber gar nicht schlecht
98
getippt.
war es, hat sie dann den Wimbledon-Titel gewonnen. Und das ist einfach so eine schöne Geschichte, die man mit ihr verbindet. Und dass dann Barbora Krejcikova, der sie kurz vor ihrem Tod noch gesagt hat, sie soll spielen und einen Grand Slam gewinnen, was Krejcikova ja sowohl im Einzel als auch im Doppel jetzt und Mixed sogar, glaube ich, auch getan hat, ist das ist einfach eine schöne runde Geschichte und
Nein, die hat nicht nur gesagt, Spiel und Gewinn, sondern Barbora Krejcikova hatte ja große Zweifel, ob sie
ja,
überhaupt
das stimmt.
weitermachen soll. Und sie hat
Ja.
gesagt: Mann, komm jetzt, nimm dein Herz in die Hand und spiel. Geh jetzt raus und spiel's Tennis, ja, so ungefähr.
Ja, hab Spaß sozusagen. Und ich
Genau.
glaube, dass. Finde ich, sieht man Krejcikova auch an. Sie ist, glaube ich, auch mit einem sehr guten Kopf da durchgegangen, durch das Turnier. Also auch so die On-Court-Interviews danach. Da war sie wirkte sehr so in sich ruhend. Und ja, und Jasmine Paolini, ich meine, es ist schon eine Leistung, in Roland Garros und in Wimbledon ins Finale zu kommen, auf diesen so kurz hintereinander auf diesen Belägen. Und ich hätte es ihr genauso gegönnt, den Titel zu gewinnen. Wahrscheinlich fehlt ihr da ein bisschen der Aufschlag für, fürchte ich, weil Paolini ja auch nicht so ganz groß ist. Aber wenn sie das vielleicht noch ein bisschen eingefangen bekommt, warum nicht? Ne? Und sie ist auch ein Beweis dafür, dass du halt auch erst mit 27, 28 deinen Peak erreichen kannst.
Aber meinst du, es ist zu hart zu sagen, das war eine Once-in-a-Lifetime-Chance, die sie hatte?
Du, das ist gut möglich, ne? Aber das kann auch sein, dass das jetzt ihre Phase war und dass das nicht mehr so weitergeht. Das muss man immer schauen. Da kann ich ja leider nicht in die Glaskugel gucken, die ich nicht habe. Es ist gut möglich, aber sie hat natürlich gezeigt, dass man auf diesen Peak kommen kann. Und warum soll sie nicht da bleiben? Ne, das ist halt so die Frage, weil sie spielt schon exzellent und kann trotz der Einschränkungen, die sie hat, weil sie eben was kleiner ist, ziemlich viel da rausholen. Ich meine, wenn man sich eine Simona Halep anschaut, die ist ja auch nicht so groß und hat es trotzdem hinbekommen. Aber natürlich, es ist gut möglich, dass es das jetzt auch war, aber es bleibt immer noch eine hervorragende Leistung, die viele mit Kusshand nehmen würden.
Ja, absolut, absolut. Ich denke, das wird sie auch für sich selber zu würdigen wissen. Sie hat ja vor dem Finale hat schon gesagt, wenn ihr das jemand gesagt hätte, dass sie in zwei Grand Slam-Finals steht, hätte sie gesagt, du bist vollkommen verrückt. Und natürlich ist erstmal die Enttäuschung da, aber auch da, herrlich, natürlich hat man es ihr angesehen und gleichzeitig hat ihr Naturell das natürlich dann auch während der Siegerehrung fantastisch überspielen können, die Enttäuschung. Und insofern, ja, wünscht man sich mehr von beiden. Schauen wir, was da kommt. Um die Damen ist es diese Woche relativ ruhig. Oder täusche ich mich?
Nö, ich glaube zumindest, was so die Top 10, Top 20 angeht, ich glaube, da spielt nur Qinwen Zheng.
Es ist ja auch wenig geboten. Also es gibt zwei 250er-Turniere, eins in
Ja.
Palermo und eins in Budapest. Und in Palermo wird Jasmine Paolini nicht spielen.
Nee,
Ne.
hat sie nicht. Nee, von den
Ja.
Damen her ist tatsächlich.
Damen ist ziemlich ruhig, dafür ist bei den Herren umso mehr los.
Ja, wobei man sagen muss, Damen ist halt aus deutscher Sicht nicht so doof. Ne? Mit Eva Lys im
Oh
Halbfinale
ja,
von
jetzt habe ich wieder.
Budapest.
Jetzt, ja. Oh ja. Jetzt habe ich wieder was unterschlagen. Jetzt gewinnt bei den deutschen Damen mal jemand und dann ist es auch wieder nicht recht.
Ja, insofern, also ist doch, also ich meine, nehmen wir doch. Und für Eva Lys ist das auch super. Ich glaube, das ist ihr zweites Halbfinale auf WTA-Level. Gut, jetzt spielt sie gegen Diana Schneider, das ist natürlich unangenehm. Aber ich meine, Lys müsste jetzt, damit steigt die, glaube ich, so auf 107, 105 und das ist ihre beste Platzierung bis jetzt in der Weltrangliste. Also insofern, ich will
Sauber.
jetzt hier nicht den Abgesang schon fürs
Ich will sagen,
Halbfinale
es wird noch
sagen.
was mit dem deutschen Damen-Tennis.
Wir nehmen, was wir kriegen können. Nein, aber es hat mich einfach gefreut für sie, weil die ist eine fleißige Arbeiterin, die wirklich immer motiviert ist. Also ich habe sie noch in keinem Match erlebt und ich habe einige von ihr gesehen, wo sie irgendwie nicht alles gibt. Und ich finde, das kann man auch mal würdigen, wenn das dann Erfolg hat.
Ja,
Und
definitiv.
es gibt mir eine gute Überleitung, weil wir haben ja auch bei den Herren noch ein paar Eisen im Feuer.
Bei den Herren haben wir Eisen im Feuer und bevor wir insbesondere zum Thema Hamburg kommen, müssen wir vielleicht oder wollen wir einmal dann doch noch über das Turnier in Schweden, in, wie heißt das, Båstad? Heißt es nicht
Ich glaube,
Båstad?
Båstad
Båstad.
oder
Ich bin
Bastard.
nicht so skandinavisch veranlagt. Da müssen wir und wollen wir drüber sprechen. Denn ich meine, was ich da versammelt hatte jetzt diese Woche, ist ja für ein 250er-Turnier durchaus sehenswert. Nicht alle haben sie performt, aber mit Andrei Rublev und Casper Ruud, zwei Top-10-Spieler. Dann geht es weiter im Ranking hier: Kriegsbohr, Navone, Cameron Norrie. Gut, das sind alles so Kaliber, die findest du in Hamburg auch, zu dem wir gleich kommen. Aber dann hat noch ein Herr eine Wildcard bekommen, der aus Spanien kommt und der die auch dringend gebraucht hat, um mitspielen zu können, weil über sein Ranking wäre er nicht reingekommen. Ja, Rafa Nadal ist wieder auf Tour, bereitet sich vor für Olympia. By the way, ich habe dieser Tage auch gelesen, dass er zumindest mal auf der Entry-List für die US Open steht. Nicht auf der Entry-List für Cincinnati, aber das ist sowieso ein Turnier, was er gerne mal ausgelassen hat. Wenn, dann hat er Toronto, Montreal vorne dran gespielt. Also scheint noch ein bisschen weiter zu gehen von der Form, von der Papierform her für Rafael Nadal. Aber wie ja angekündigt, das große Ziel ist also Olympia, sowohl im Einzel als auch im Doppel zusammen mit Carlos Alcaraz. Und deswegen hat er eben in Schweden gemeldet. Ich hatte mich eigentlich schon gefreut, dass er bestimmt so einen 500er hier in Hamburg mitnimmt. Aber vielleicht hat er gedacht, beim 250er kriege ich safe mehr Matches. Wäre fast schief gegangen, oder?
Ja, jetzt im letzten Match gegen Navone hätte das auch schief gehen können, aber davor sah das schon sehr nach Nadal aus. Ne? Gut, in Runde 1 gegen Leo Borg, den Sohn von Björn Borg.
Schön. Schöne Marketing-Story.
Ja, und ich meine, ich fand es so lustig. Die haben das ja vorher so groß aufgemacht und danach dann auch noch, ja, er hat gegen Leo Borg gespielt. Nichts gegen Leo Borg. Also ich meine, Leo Borg hat eine wahnsinnig gute Vorhand. Hui, die geht richtig raus. Aber die Rückhand ist halt angreifbar. Ich meine, er hat gut gegen Nadal mitgehalten, aber es war jetzt auch nicht so dieser Hammer, wo ich jetzt gedacht habe, dass das diesen Marketingaufwand rechtfertigt. Aber klar, es ist natürlich der Name und eine Story insofern, aber das war schon ganz gut. Danach gegen Cameron Norrie, der, ja, aber da hätte ich Nadal immer noch vorne gesehen. Ich meine, Norrie ist auch gerade nicht in der besten Phase. Ja, aber Herr Navone hat beschlossen, ich mache Nadal das Leben schwer und Nadal hat es aber über die Ziellinie gebracht.
Ich habe gerade vorhin gelesen, es war sein zweitlängstes Dreisatzmatch irgendwie auf Sand,
Krass.
was er gespielt hat gegen ihn.
Muss direkt mal nachgucken, wie lange war das denn das Match? Moment. Vier Stunden!
Ja, irgendwie sowas, ja.
Naja, gut, die haben halt auch, ging dann 6-7, 7-5, 7-5 an der Dall, ne? Und wir wissen ja alle, auf Sand ist so ein 7-5, kann halt auch mal, läuft
Das
sich mal über einen
kann
Stand
sich
gehen, ne?
ziehen. Also, wir beobachten das mal weiter. Er ist auch im Doppel noch mit Casper Ruud dort noch im Start. Wir nehmen am Samstag auf, spielt heute also Einzel und Doppel. Ich werde nichts davon sehen können, weil ich hier in Hamburg auf dem Turnier bin. Aber um sozusagen die Überleitung hinzukriegen, wäre meine Frage an dich, weil du hast was von Nadal-Match gesehen?
Ich habe Nadal Borg gesehen.
Ah ja, okay, aber das wäre die gleiche Frage. Haben Sie in Schweden Nadal und auch Borg schon wieder die Handtücher gebracht, die Ballkinder?
Zu meiner Schande muss ich
Hast
gestehen,
nicht drauf geachtet?
ich hab nicht drauf geachtet.
Ja.
Es ist mir jetzt nicht bewusst in den Kopf gegangen. Ich muss auch fairerweise zugeben, dass das Match ja tagsüber war und dann kann ich auch manchmal nur so nebenher gucken. Aber mir wäre es lieber, wenn mir das nicht auffallen müsste, weil es nicht existiert.
Ja, jetzt ist die Frage, was ist in uns drin? Was sehen wir, weil wir es gewohnt sind? Oder was
Ja.
sehen wir schon nicht mehr, weil wir es nicht mehr gewohnt sind? Wie auch immer. Also, Hintergrund ist der, dass während Wimbledon kam, also die Entscheidung der ATP in einer Pressemitteilung, dass eben nach Wimbledon, sprich seit dieser Woche, die Ballkinder bei den Turnieren der ATP. Das ist eine ATP-Entscheidung, wobei ich glaube, das Thema auch immer auf der ATP virulenter war, als es auf der WTA der Fall war, wieder die Handtücher anzureichen sind. Denn Pandemie ist ja vorbei, ja, Corona gibt es nicht mehr. Und deswegen können wir jetzt auch alles wieder so machen, wie es vorher war. Ich habe so ein bisschen, erstmal so ein bisschen schmunzeln müssen, oder nee, nicht schmunzeln eigentlich. Ja, schmunzeln, kopfschüttelnd, so nach dem Motto, alles, was wir während der Pandemie eingeführt haben und wo auch viele Menschen gesagt haben, hey, das ist ganz gut, ich würde mir wünschen, dass es das auch nach der Pandemie gibt, ist jetzt mit dem Handtuch anreichen, das war so das Letzte, was noch gefehlt hat, ist wieder passé. Also, du kannst anfangen beim, an der Supermarktkasse, tritt dir keiner mehr hinten in die Haxen, weil er ein bisschen Abstand hält und, ja. Und wir wollen alle ein bisschen umsichtiger sein und es sind auch weniger Flieger, die über mein Haus fliegen und es ist so viel ruhiger, bla, bla, bla. Ich höre schon auf. Wir sind wieder im ganz normalen Modus wie 1900, wollte ich schon gerade sagen. Und dazu gehört eben dieses Handtuch anreichen. Also in Hamburg findet es statt und man sieht, dass noch nicht alle wieder so in dem Modus drin sind. Es wird mal danach verlangt, dann auch wieder nicht. Also Holger Rune war da ganz groß, so auch mit einem ausgestreckten Zeigefinger drauf zeigend, so sehr fordernd, passt dann irgendwie so ins Bild. Ja. Wobei man sagen könnte, ey, der ist doch noch so jung, der hat ja die Vorpandemiezeit fast gar nicht mitgemacht mit den Handtüchern. Dem wird es eigentlich leichter fallen, sich das erst gar nicht wieder anzugewöhnen. Andere performen da im Moment in so einem Mix, dass sie manchmal selber rangehen. Wenn ihnen der Weg zu weit ist, dann lassen sie sich bringen. Alles in allem aber eine widerliche Entscheidung, um es mal so klar zu sagen.
Ja, bin ich bei dir. Also die Entscheidung ist ja nicht gefallen, weil sie sagten, ach, jetzt können wir ja wieder den Ursprungszustand herstellen, sondern die Entscheidung ist ja auch gefallen. Zumindest ist das die Argumentation, die ich gelesen habe, aufgrund der Shot Clock. Weil die Shot Clock ist ja jetzt sehr, wirklich sehr hart getaktet. Die wird ja jetzt auch visuell runtergezählt. Und weil den Jungs und Mädels, in diesem Falle den Jungs, 25 Sekunden zwischen zwei Ballwechseln offensichtlich nicht reichen, um das Näschen trocken zu machen. Und ja, das ist jetzt sarkastisch und das ist bewusst sarkastisch. Müssen die Kinder, die Ballkinder, die übrigens Ballkinder, nicht Handtuchkinder, nicht Lakai oder so heißen, sondern Ballkinder, die sind eigentlich für die Bälle da, dass rundes Spiel gewährleistet wird, dass die jetzt diese räudigen, verschwitzten, verrotzten, versifften mit Bakterien und Viren, was völlig normal ist, wir haben die alle, aber ich will halt das nicht anfassen, dass die das jetzt wieder anreißen müssen, finde ich eine bodenlose Frechheit und ganz ernsthaft, also mit der Shot Clock und so. Ich finde, da wäre es auch völlig in Ordnung gewesen, mal die Spielerinnen und Spieler oder in diesem Falle die Spieler dazu ranzuerziehen. Dann sollen sie sich halt wieder ihre Schweißbänder anziehen oder irgendwie ein Stirnband und gut ist. Also,
ach komm, und sind wir doch ehrlich mit der Shotclock. Es hat doch jetzt 4 Jahre lang gut funktioniert. Es hat doch gut funktioniert. Absolut. Und da eben zwei Dinge ineinander übergehen, muss man dann eben doch auch nochmal sagen, was ist bei der Shotclock, was ist eigentlich die Philosophie hinter dieser Regel? Ja, es geht doch nicht darum, die Spieler zu drangsalieren und insbesondere dann, wenn sie einen 30-Schläge-Ballwechsel gehabt haben, zu sagen, jetzt musst du aber aufschlagen oder so, sondern du musst dich immer wieder, die ATP, die WTA, aber auch die eben dazugehörigen Schiedsrichter, immer wieder hinterfragen, ey, was ist die Philosophie hinter der Regel, ja? Und da muss ich das notwendige Fingerspitzengefühl an den Tag legen. Ja, und das kann nicht, die Philosophie kann nicht sein, ich lasse 35 Sekunden zu, weil der muss ja noch zum Handtuch gehen. Das nicht. Ja. Aber wenn es eben, wie gesagt, einen 30-Schläge-Ballwechsel gegeben hat oder so am Donnerstagabend geschehen, als es eine Situation bei Zverev gegen Gaston gab, da war irgendwie ein Ball vorne irgendwie und irgendwie auf Körper gezählt und sie haben sich dann aber am Netz sozusagen danach verständigt und so, nee, schon in Ordnung, also Sportsman-like Verhalten und das hat eben ein paar Sekunden gedauert, ja? Und daraufhin gab es dann eine Time-Violation. Das ist doch Quatsch. Keiner von den beiden hat in dem Moment im Hinterkopf gehabt, ich möchte jetzt gerade Zeit schinden oder sonst was, sondern sie haben sich so verhalten, wie wir es uns unter Sportsleuten vorstellen. Und dann geht die Schiedsrichterin und gibt eine Time-Violation. Das ist alles nicht schlüssig, ja. Und so, jetzt komme ich damit wieder zurück zu dem Handtuch. Und die Handtuchanreichung jetzt mit der Shotclock zu vermengen, das finde ich, also sowas von perfide und bescheuert. Mir fehlen da die Worte.
Ich finde es auch kein gutes Argument, zumal 25 Sekunden muss reichen und ich denke auch, dass man durchaus Stuhlschiedsrichtern und Stuhlschiedsrichterinnen sagen kann, hört mal, wenn die da jetzt einen 50-Schläge-Ballwechsel haben, dann reitet mal nicht so auf den 25 Sekunden rum. Ich glaube, dass so ein Stuhlschiedsrichter schon in der Lage ist zu erkennen, wie die Dynamik des Matches ist und ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen mehr erfordert, als vielleicht gegeben wird, weil die lösen die Shotclock ja aus. Ne? Also es ist ja, die müssen ja dann aktiv draufdrücken, das ist ja nicht maschinengesteuert. Und dann bist du halt mal ein bisschen kulant. Und die meisten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die ich so kenne und sehe, die sind da auch absolut in der Lage und machen das eigentlich auch. Aber deswegen da jetzt die Ballkinder da reinzureiten und die dieses räudige Zeug wieder anpacken zu lassen, finde ich halt unmöglich, ehrlich gesagt.
Ganz übel. Also es hält seinen Einzug, wie gesagt, noch nicht durchgängig, nicht bei jedem Match, beziehungsweise der Service wird bei jedem Match angeboten. Er wird noch nicht vollumfänglich von den Profis in Anspruch genommen, aber es wird nicht lang dauern. Dann sind wir da wieder beim alten Modus Operandi, ist doch super. Einen neuen Modus Operandi in dem Sinne hat das Hamburger Turnier, als da mit der Veranstaltungsagentur Tenium ja nun ein anderer Ausrichter bzw. Veranstalter mit dem Turnier betraut worden ist vom Deutschen Tennisbund. Was soll ich sagen? Also bis auf das, es klingt jetzt sehr schwarz-weiß, aber bis auf das jetzt halt ein paar Farben anders sind, ja, die Turnierplakate eher in einem Blau mit einem kleinen Rotstich gehalten sind und sich, ob gewollt oder nicht gewollt, damit sehr nah an das Hamburger Stadtmarketing anpassen. Da wird sich die Stadt Hamburg sehr freuen. Hat von Seiten Tenium und der Sponsoren einen ganz anderen Hintergrund. Das passt, ja, aber ansonsten, also ich finde, man spürt jetzt keinen so großen Unterschied. Am Ende wird da Tennis gespielt und darum geht's erstmal. Der ein oder die andere, die jetzt dort vor Ort sind, werden sagen, ja, Tobi, hast du nicht gesehen? Also die Fanzone, wie das ja jetzt auch heißt, sprich der Ess- und Fressbereich, der ist halt jetzt wenn man reinkommt, von rechts nach links verlagert worden. Dafür ist, wo er vorher war, rechts jetzt ein großes VIP-verglastes Restaurant. Man muss trotzdem immer noch wahnsinnig lang, insbesondere bei 28 Grad, wahnsinnig lange anstehen, wenn man irgendwo was zu trinken kaufen möchte. Aber ich will da gar nicht großartig darüber herziehen. Ich finde immer wieder diese Fan-Experience. Ja, wenn ihr sie dann wirklich verbessern wollt, dann sorgt dafür, dass wenn man mal einen Kaffee oder ein Wasser möchte, dass man da nicht eine Viertelstunde oder wie auch immer ansteht. Und die Schlangen waren ultra lang gestern. Und ich wiederhole mich gerne, wenn ich dann mit meinem Wasserfläschchen für 3,50 Euro zurück zu meinem Platz möchte und dann blöderweise noch zwei Aufschlagspiele warten muss, dann ist das halt richtig scheiße. Das hat aber nichts mit dem Veranstalter als solchem zu tun. Ansonsten ist die Veranstaltung insgesamt, denke ich, so wie sie vorher auch war, jetzt auch in guten Händen. Und das Starterfeld ist ja mit immer das Entscheidende, was dann auch so eine Güte von so einem Turnier ausmacht. Und das kann sich in Hamburg sehen lassen. Insofern, im Großen und Ganzen würde ich sagen, rundum gelungen. Und die größte Veränderung meines Erachtens steht ja noch bevor, nämlich nächstes Jahr wird das Turnier ja einen neuen Platz im Kalender einnehmen, nämlich nicht mehr im manchmal schönen sonnigen Hamburger Juli stattfinden, sondern genau in der Woche vor Roland Garros, also in der dritten Maiwoche. Das ist vom Platz im Kalender her natürlich ideal im Sinne Vorbereitung auf Paris. Das, was sich viele immer gewünscht haben. Auf der anderen Seite wissen wir genau, dass wenn vorne dran zwei Masters waren, die sich sehr ziehen in Madrid und in Rom, die Frage sein wird, welche Spieler, auch wenn es ein 500er ist, welche Spieler kriegst du direkt in der Woche vor Roland Garros noch an den Hamburger Roten Baum? Da habe ich noch so ein bisschen Fragezeichen. Das hängt sicherlich ganz von den Künsten von Tenium ab, wie viel Geld sie da in die Hand nehmen.
Ja, ich habe da auch so meine Zweifel, ob die Woche direkt von dem Grand Slam wirklich eine gute Woche ist, weil eben viele dann doch, wenn sie können, und das sind meistens die Top-Spieler, sagen, okay, dann gehe ich auf die Anlage, trainiere dort, geh nicht volles Eisen rein und belaste mich dann noch auf Match-Level.
Du kannst ja nicht drauf spekulieren, dass sowas passiert, so wie dieses Jahr, dass, keine Ahnung, Djokovic sagt, shit, ich bin viel zu früh überall ausgeschieden, ich melde jetzt nochmal, ich frage nach einer Wildcard, ja, weil ich brauche noch Matchpraxis. Das kann passieren, aber darauf kannst du ja nicht bauen, ja. Oder dass ein Stan Wawrinka sagt, oh, habt ihr nicht noch eine Wildcard für mich oder so.
Ja, also das ist das Problem, dass es genau die Woche davor ist. Wäre es jetzt in der quasi vorletzten Woche vor dem Grand Slam, das wäre eine ganz andere Geschichte.
Ja, dann hat es Dimensionen, sorry, wenn ich dich unterbreche, dann hat es Dimensionen wie eben Halle oder Queens vor Wimbledon als 500.
Genau, dann hast du einen ganz anderen Effekt. Aber dann spielt dir natürlich ein, dass wir halt auf Sand zwei Masters haben, die auch sehr kräftezehrend sind. Aber es fällt dann schon immer mal jemand ab, der dann doch früher raus ist und der dann vom Namen her noch attraktiv genug ist. Man muss echt mal gucken, wie das ist. Wir werden es erleben, auch vom Wetter her, weil der Mai das in Hamburg ist schwierig.
Kann schön sein, kann aber auch furchtbar sein.
Eben, und das ist halt so dieses, ich meine, du kannst immerhin spielen, da hat Hamburg den einen Vorteil, ein Dach zu haben, du kriegst es also irgendwie durch, aber wenn du in der Schüssel da sitzt und es ist kalt, nass und windig, ist das nicht so schön. Ich mag das Turnier wirklich gerne, ich bin da lange als Volontär gewesen und habe da wirklich, mein Herz hängt dran, aber es gibt nettere Orte, um bei, weiß ich nicht, 12 Grad und Nieselregen seine Zeit zu verbringen, selbst wenn man trocken ist. Also
wir hoffen nur das Beste und das kann natürlich ein super schönes Frühjahrsturnier werden. Ja. Aber ich finde, es gibt zumindest begründete Zweifel oder sagen wir mal Fragezeichen, ob es die Qualität halten kann als Turnier vom Sportlichen, die es im Moment und übrigens über viele Jahre jetzt, trotz aller Kritik, die es immer gab, trotz aller Streitigkeiten im Hintergrund zwischen Turnierdirektoren, Veranstaltern, ja inzwischen über bald 10, 15 Jahre hinweg, war und ist es nach wie vor ein Anziehungspunkt im Juli, übrigens nicht nur für viele Hamburger, sondern für viele, die eben auch in Norddeutschland Ferien machen, an der Ostsee, an der Nordsee, mal für einen Tag nach Hamburg zu fahren und einen Tag dort zum Tennis zu gehen. Und das immer gepaart mit, klar, ey, Tennis ist so viel mehr als, ja, aber spielt dann Federer oder Nadal. Es war immer ein Top-Starterfeld, immer Weltklasse-Tennis. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird es auch zukünftig irgendwie zu sehen geben, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich gucke da sehr gespannt drauf mit nächstem Jahr.
Ja, leichter wird es für die Leute auf keinen Fall, aber du hast recht. Also die Hamburger sind schon sehr treue Rotenbaumgeher, das muss man sagen. Also ich habe da jetzt ja mehrere Jahre mit verschiedenen Bedingungen und auch verschiedenen Veranstaltern erlebt. Und das hat immer irgendwie hingehauen. Und klar, du kannst da natürlich auch so ganz wunderbare Tage haben wie gestern. Bombenwetter, Lokalmatador, Hütte voll, das macht dann natürlich auch Spaß. Mhm. Mhm. Das sieht auch gut aus, also es sah schon toll aus. Ist aber auch keine Garantie für gutes Tennis, wie du ja leidvoll erfahren musstest. Aber natürlich, also die Bedingungen in Hamburg sind rein vom Publikum her und der Treue sind auf jeden Fall da. Und dann können wir für das Turnier echt nur hoffen, dass dann all das andere wie Wetter, Umstände etc. dann auch mitmacht.
Ja, ich habe gerade schmunzeln müssen, weil ich hatte das vor unserer Aufnahme gesagt, dass mich das Tennis jetzt gestern nicht so begeistert hatte. Das Publikum war natürlich, ich meine, das war toll, so zur blauen Stunde, also sprich um 18 Uhr, 18.30 rum, wo es Fotolicht einfach, das Fotografie, das Fotografielicht oder das Licht zum Fotografieren, so jetzt haben wir es besonders schön ist, dann war wirklich der Center Court fast bis auf den letzten Platz besetzt und dann das Zverev-Match, da war die Stimmung natürlich gut. Mir persönlich war das ein sehr eintöniges und letzten Endes auch sehr langweiliges Match. Ja, Zverev hat unfassbar gut aufgeschlagen und Chang hat es fast überhaupt nicht geschafft, irgendwie zu retournieren. Zwischendrin blitzte mal sowas wie ein Ballwechsel auf, aber für mich ist eben Tennis mehr als den Ball nur mit 200, nicht nur, als den Ball mit 220 Stundenkilometer beim Aufschlag übers Netz zu dreschen, dann ist der Ballwechsel schon wieder vorbei. Das soll überhaupt nicht den sportlichen Erfolg schmälern. Meine Begeisterung hält sich bei sowas im Grenzen. Da hatte ich es dann doch mehr mit den beiden Sandplatzspielern vorne dran, Cerundolo gegen Martinez. Da hat man wirklich schönes Sandplatztennis gesehen mit tollen Ballwechseln. Das andere war mir etwas zu eintönig, aber fürs Turnier ist es grandios, denn was kann dem Besseres passieren, als wenn der monegassische Lokalmatador ins Halbfinale vorstößt. Ja.
Der monegassische Lokalmatador, ja. Ey. Ja, was soll man sagen?
Ja, genug.
Leider hat der Warsteiner Lokalmatador sich für Gestart entschieden.
Ach ja, stimmt.
Das heißt leider, für die ist das gut. Kann man vielleicht, um die Sache rund zu machen, zu sagen, neben Eva Lüß und Alexander Zverev ist auch Jan-Lennard Struff ins Halbfinale gekommen, allerdings in Gestart. Insofern können wir vielleicht damit die Geschichte beenden hier, dass wir sagen, aus deutscher Sicht ist die Woche ganz gut gelaufen. Und Doppel dürfen wir nicht vergessen. Krawitz-Pütz, Franzen-Jebens, Halbfinale Hamburg und Max Schönhaus hat im Doppel den Junior-Wimbledon-Titel gewonnen. Kann man auch nochmal einwerfen. Oh. So scheiße, so schlecht waren wir gar nicht.
Boah.
Und Julia Stussek ist mit ihrer Doppelpartnerin ins Halbfinale gekommen in Wimbledon.
Aber also, vielleicht wird es noch was. Wimbledon-Sieger, das könnte ja dann so in 3 Jahren endlich reichen für den großen Wurf.
Für den Boris Becker-Nachfolger.
Ja.
Okay.
Wir wollen da überhaupt keinen Druck aufbauen. Genug gestichelt für heute.
Mm.
Noch so ein Wortspiel. War übrigens nicht schlecht. Muss ich zugeben. Wie überhaupt insgesamt die Berichterstattung Aber ich glaube, das haben wir schon gesagt letzte Woche. Die Berichterstattung von Wimbledon war wirklich klasse. Von Amazon Prime, muss man sagen. Beziehungsweise, es ist ja nicht Amazon, sondern das Team. Die Menschen da vor Ort. Das war, fand ich, das war richtig gut.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Hast gehört, Marcel, das war richtig gut.
Ja, man merkt auch, wie sehr vor Ort sein doch auf die Qualität der Berichterstattung sich auswirkt. Also gerne wieder.
Ja, wenn ihr uns Bericht erstatten wollt, dann schreibt uns an kontakt@tennisproleten.de. Aber viel wichtiger wäre, dass ihr uns weiterempfehlt und gerne auch uns so 5 Sterne oder sowas gibt oder eine Rezension schreibt. Das hilft uns mit unserem Podcast. Ansonsten natürlich gerne auf den sozialen Medien, Instagram und wie das ganze Zeug heißt, immer unter Tennisproleten uns gerne kontaktieren, wenn ihr was loswerden wollt. Wenn nicht, dann behaltet es bei euch. Und ja, so einfach ist es manchmal im Leben. Jetzt wünschen wir euch einen, wann immer ihr das hört, einen sonnigen Tag.
Ja. Ja, und ein schönes Wochenende.
Ja, oder einen guten Start in die Woche, wenn ihr uns erst Montag hört.
Ja, sucht's euch aus.
Bis denn, macht's gut. Tschüss.